Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Les visages de l'Europe.
Caras d'Europa. Europa.
Europa. Europäische Ansichten.
Lice Europa.
Lice
Europa.
Die Gesichter Europas mit Katrin Michaelsen. Herzlich willkommen. Kerstin Schweighöfer liefert uns heute Einblicke in den Arbeitsalltag einer Auslandsreporterin. Was sie in den Niederlanden erlebt und recherchiert, das ist schon seit vielen Jahren im Deutschlandfunk zu hören.
Grundsätzlich ist es ideal, als Radioreporter oder Radioreporterin unterwegs zu sein, weil die Erfahrung, die ich in Deutschland gemacht habe, wenn du da mit dem Mikrofon ankommst für Umfragen, dann ducken sich die Leute gerne weg oder verschwinden in der nächsten Straßenecke. In den Niederlanden oder in Holland, wo ich lebe, ist es so, dass du froh sein musst, dass die dir das Mikrofon nicht aus der Hand reißen. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Die nehmen das dann einfach an sich. Also insofern ist es ein Eldorado für Radioreportagen und für Umfragen, weil die Leute ganz schnell bereit sind, was zu sagen.
Nah dran sein, hinter die Kulissen blicken und die Niederlande erlebbar machen. Für die Gesichter Europas hat Kerstin Schweighöfer schon einiges auf sich genommen.
Da stehst du auf dem Deich bei Wind und Wetter und wirst beinahe umgeblasen oder du stapfst eine riesen Düne hoch und bist fix und fertig, wenn du oben ankommst. Und das allertollste, mein wirklich allertollstes Erlebnis, was mit Wasser zu tun hat, war, wie ich für euch eine Lotsenreportage gemacht habe und dann mit dem kleinen Lotsenschiff raus bin auf die Nordsee. Hin zu einem großen Containerschiff aus Island und dann ging es mit einer Strickleiter den Schiffsbug hoch. Und das habe ich auch gemacht mit laufendem Aufnahmegerät.
Die Schifffahrt, das Meer und das Wasser, sie liefern gute Geschichten, sie machen die Niederlande aus und prägen natürlich auch die Sprache. Da muss man schon genau hinhören. Manchmal geht es nur um Nuancen.
Was sich zum Verwechseln ähnlich sieht, das gleicht sich nicht aufs Haar, sondern als zwei Trüppels Water, wie zwei Tropfen Wasser. Und wer in Saus und Braus leben kann, der hat nicht Geld wie Heu, sondern Geld wie Wasser. Und wer auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen will, der versucht von zwei Ufern auf einmal zu naschen, von zwei Walletjes eten. Und wenn ich meine Nachbarin darum bitte, doch bitte auf meinen Garten oder mein Haus aufzupassen, wenn ich weg bin, dann frage ich sie, ob sie für ein paar Tage das Segel im Auge behalten könne.
Beruf Auslandsreporterin. Kerstin Schweighöfer über die Niederlande und das Wasser.
Wir wollen heute darüber sprechen, wie es ist, in einem Land zu leben und zu arbeiten, in einem Land wie die Niederlande, das eigentlich unablässig damit beschäftigt ist, sich vor dem Wasser zu schützen oder auch sich mit dem Wasser zu arrangieren. Ein Land, das an das Meer grenzt, ein Land, das geprägt ist von Grachten, Flüssen und Seen. Ein Land, das sich mit Klimaerwärmung und steigendem Meeresspiegel neue Lösungen überlegen muss. Ich hoffe, dass diese Zahl stimmt, Kerstin, die ich gelesen habe. Mehr als die Hälfte der Niederländer lebt unterhalb des Meeresspiegels, 10 von knapp 18 Millionen Menschen. Zu welcher Gruppe gehörst du? Unterhalb oder oberhalb des Meeresspiegels?
Ich bin normal null. Ich bin ein paar Zentimeter drüber. Also ich bin nicht drunter, aber auch nicht wesentlich drüber. Ich bin normal null, wie das so schön heißt, im Dünengebiet bei der alten Rembrandt- und Universitätsstadt Leiden. Aber wenn das Wasser natürlich kommt, dann schwappt es auch über normal null.
Das heißt, du musst auf spezielle Dinge achten? Musst du in deinem Alltag irgendwas berücksichtigen?
Nein, Gott, glücklicherweise nicht bisher. Es gibt immer wieder Warnungen, dass man sich wappnen sollte gegen Flutkatastrophen. Aber ansonsten lebt es sich doch nach wie vor sehr sorglos. Aber das stimmt schon, was du gesagt hast. Die meisten Menschen leben im Ballungszentrum zwischen Rotterdam und Amsterdam. Und das sind auch die tiefliegendsten Punkte. Die Niederlande liegen ja bis zu, also an der tiefsten Stelle, fast 7 Meter unter Normalnull, unter Meeresspiegelniveau. Und ich weiß nicht, ob die Hörer sich das auch bewusst sind, wenn sie auf dem Flughafen Schiphol landen. Da müssen die Nordseewellen eigentlich mehr als 3 Meter über ihren Köpfen zusammenschlagen, weil das sind auch schon 4,5 Meter. Also an der Küste sind es die Menschen einfach gewöhnt, da geht es ganz schön unter Meeresspiegelniveau.
Und wie weit musst du laufen, um Wasser zu sehen oder mit den Füßen durchs Wasser zu laufen?
8 Kilometer bin ich am Meer, aber es gibt gleich vor der Haustür einen Kanal, also eine kleine Gracht. Es ist überall Wasser. Also das ist mir auch am meisten aufgefallen. Das Land ist vom Wasser durchzogen und Wasser ist allgegenwärtig. Und was ich am Anfang ganz witzig fand, als ich da mit dem Fahrrad dann rum bin oder auch zu Fuß durch die Viertel, dass die Leute dann, also ganz normale holländische Backsteinreihenhäuschen und eine riesen Yacht haben die dann an ihrem Anlegesteg liegen, die also dreimal höher ist wie das Haus.
Als du in den Niederlanden angefangen hast zu arbeiten, gab es sowas wie einen Aha-Moment, an dem du gemerkt hast, hier läuft was ganz anders als in Deutschland, wenn es um das Thema Wasser geht?
Insofern anders, weil das Wasser mehr als Gefahr verstanden wird. Also das habe ich schon von Anfang an mitbekommen. Es gab ja diese eine große Flutkatastrophe 1953. Da habe ich am Anfang auch mich gewundert. Da wurde nur ehrfürchtig von der Katastrophe geredet, de Ramp. Und das war eben wirklich die letzte große, 53. Und da kamen fast 2000 Menschen ums Leben.
Du hast über diese Sturmflut in den Gesichtern Europas berichtet, auch über diese traumatischen Erfahrungen der Menschen, das war 2006. Und du hast damals einen Überlebenden der Sturmflut getroffen, Jan Clement, der damals 15 Jahre alt war, als es passierte, und der dir erzählt hat, was er in dieser einen verhängnisvollen Nacht erlebt hat.
Eine weite Polderlandschaft mit schwarz-weiß gefleckten Kühen bei Kortrenne in der Provinz Zeeland. Jan Clement hat sein Auto am Straßenrand abgestellt. Nachdenklich zieht er sich die Schiebemütze tiefer in die Stirn und lässt den Blick schweifen bis zum Deich am Horizont mit seiner langen Pappelallee. Diese Aussicht hatte er auch als kleiner Junge, wenn er aus dem Dachfenster seines Elternhauses sah. Genau hier habe es gestanden, erklärt er und vergräbt die Hände in den Taschen seiner Korthose. Nichts davon ist übrig geblieben.
Ja.
Auch der Deich in der Ferne und die Pappeln sind neu, erklärt der 69-Jährige. Von dort kam in jener verhängnisvollen Nacht das Wasser. 15 Jahre alt war er damals, sein Bruder 10 und seine kleine Schwester 6.
Deze van die dijk, dat is zo hier deze kant gekomen.
Anzeichen für die Katastrophe hatte es an diesem 31. Januar 1953 genug gegeben. Es war ein Samstagnachmittag und das ganze Dorf feierte die Einweihung des neuen Rathauses. Der Grund war so morastig, dass sich viele die guten Schuhe ruinierten. Es hätte Ebbe sein müssen, doch das Wasser blieb stehen. Kein Grund zur Sorge, meinte der Bürgermeister. Er saß im Dorfhotel beim Frühschoppen, das wird Jan Clement nie vergessen. Zwar hatte der Wetterdienst schweren Sturm mit Hagel und Schnee angekündigt. Doch damit, so der Bürgermeister, habe man schließlich schon öfter zu tun gehabt.
Ich schlief in dieser Nacht wie immer auf dem Dachboden, meine Eltern und Geschwister unten. Es muss so gegen 3 Uhr morgens gewesen sein, da wurde ich auf einmal wach. Jan, steh auf, hörte ich meinen Vater rufen. Das Wasser, das Wasser.
Dus ik lag alleen boven en toen riep hij: Jan, Jan! Kommt rüt, weiter, weiter.
Im Erdgeschoss hat es da schon einen halben Meter hoch gestanden. Nur mit Mühe gelang es den Eltern, die Tür zur Speichertreppe zu öffnen und mit den beiden Jüngsten nach oben zu flüchten. Doch innerhalb einer Viertelstunde stand auch der Dachboden unter Wasser.
Hier links bei diesem großen Baum, da stand damals ein Kuhstall. Der brach wie ein Kartenhaus zusammen. Ich sehe noch heute, wie er vorbeitrieb, zusammen mit unzähligen Strohballen.
Bis zu 4,5 Meter über Normalnull sollte das Wasser in dieser Nacht noch steigen. Denn dieser Sturm war anders. Er kam aus Nord und nicht wie sonst aus Südwest. Dadurch schob er das Meer bei der Provinz Zeeland wie eine gigantische Wassermauer über die gesamte Länge der Küste direkt gegen die viel zu schwachen Deiche an. Außerdem war es 2 Tage nach Vollmond. Das bedeutet Springflut, eine ebenso seltene wie verhängnisvolle Kombination.
Die Balken unseres Hauses begannen immer mehr zu ächzen. Ich wollte aus dem Fenster springen auf einen der Strohballen, doch mein Vater verbot es mir. Lasst uns springen, flehte ich meine Eltern immer wieder an. Wir müssen springen. Aber sie wollten einfach nicht. Das Ächzen der Balken wurde immer heftiger. Ich weiß auch nicht. Es muss blanker Überlebensinstinkt gewesen sein. Jedenfalls konnte mich auf einmal nichts mehr halten. Ich sprang.
Der Junge wurde von den Fluten Richtung Dorf getrieben und strandete dort auf dem Deich. In einer höher gelegenen Mühle konnte er sich in Sicherheit bringen. Nur eine Minute nach seinem Sprung, so hörte er später von Augenzeugen, sei auch das Haus seiner Eltern wie ein Kartenhaus eingestürzt. Er hat keinen Abschied nehmen können. Er hat nach seinem Sprung auch nicht mehr zurückgeblickt. Einen Moment lang schweigt der alte Mann und bohrt die Hände noch tiefer in die Hosentaschen. Nichts, so hebt er dann wieder an, habe seine Eltern und Geschwister retten können. In Kortrijk starben 36 Menschen. Sie liegen auf einer schlichten Gedenkstätte auf dem Friedhof begraben. 4 der 36 weißen Kreuze gehören der Familie Clement. Nach der Flut kam Jan Clement bei einem Onkel im Nachbarort unter. Dort lernte er auch seine Frau kennen. Kurz nach seinem 21. Geburtstag heiratete das Paar. Über die Katastrophe wurde nicht viel gesprochen. Das Leben ging weiter. Der Schuster meldete sich und wollte das Geld zurück, das er Jans Vater für eine Baugenehmigung geliehen hatte. Auch der Fietsenmaker, der kurz vor der Katastrophe ein Rad der Familie repariert hatte, rückte mit der noch nicht bezahlten Rechnung an.
Ich war erst 15 Jahre alt, als alles passierte. Ich schaute nach vorne. Wenn man jung ist, kommt man über so etwas viel leichter hinweg. Aber es kommt zurück. Und je älter ich werde, desto schlimmer wird es. Wir mussten damals völlig alleine damit fertig werden. Heute steht sofort ein Heer aus Hilfskräften und Traumaexperten bereit. Das gab es damals noch nicht.
Die Überlebenden wurden damals alleine gelassen, hat Jan Clement 2006 in deiner Reportage gesagt. Aber was man aus heutiger Sicht sagen kann, diese Sturmflut hat die Niederlande damals ja vollkommen unvorbereitet getroffen. Und als es dann danach ging, zu überlegen, welche Schlüsse ziehen wir daraus und was machen wir, dass so etwas nicht noch einmal passiert, da standen die Opfer nicht an erster Stelle. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Man darf nicht vergessen, es gab keine Handys, es gab kein Internet, nix. Das war erst Stunden, Tage später nach der Katastrophe hat der Rest der Welt mitbekommen, was da passiert ist. Die saßen da auf ihren Dächern und haben gewartet, ne? Heutzutage ist es unvorstellbar, weil man sofort weiß, was in jedem Winkel der Welt los war, aber damals eben nicht. Das ist erst, würde ich sagen, aus den letzten Jahrzehnten. Man hat ja auch gedacht, man hilft den Menschen, indem man sie schützt vor einer weiteren Katastrophe. Und ja, die Antwort auf diese Katastrophe, auf diesen Ramp, waren die Deltawerke. Das werden viele Hörer auch kennen. Das ist jene Kette aus Deichen, Dämmen und Schleusen und Wehren, mit denen die gesamte Küste von Seeland und auch von Südholland dann abgeriegelt wurde. Mit wirklich Meisterwerken der Technik, die als Weltwunder der Technik auch gelten. Das war die Antwort eigentlich, die Hauptantwort.
Aber wie hat diese große Flutkatastrophe die Niederlande geprägt, diese Erfahrung, unsere Existenz stand 1953 tatsächlich auf dem Spiel. Was hat das deiner Meinung nach an der Mentalität der Menschen verändert?
Ich glaube, ja, das auf der Hut sein, das Aufpassen, das nie die Hände in den Schoß legen, das ist noch stärker gewesen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, und was ich noch sagen wollte, und deshalb wird der Ramp, also Watersnood Ramp heißt da voll ausgeschrieben, jedes Jahr wirklich gibt es Gedenkfeiern, es gibt Kinofilme, Bücher, damit es im kollektiven Gedächtnis bleibt. Aber man darf nicht vergessen, die Niederländer sind es auch gewöhnt, die machen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden nichts anderes, als sich vom Wasser schützen. Die haben sich in einem Landstrich niedergelassen, wo sie wussten, wir müssen uns das Wasser vom Leibe halten. Also die Mentalität war immer drin. Und das hat die Niederländer auch so flexibel gemacht, so lösungsgerichtet und so pragmatisch. Die können nicht lange was ausprobieren oder was untersuchen. Die müssen, wenn das Wasser kommt, musst du sofort handeln. Und was auch typisch ist für die niederländische Mentalität ist, die haben auch recht schnell erkannt, der gemeinsame Feind lässt sich auch nicht alleine bekämpfen. Den kann man nur gemeinsam bekämpfen. Es kann ja nicht jeder einen Deich um sein Haus bauen. Nein, wir bauen den Deich gemeinsam und wir sorgen auch dafür, dass der Deich in einem guten Zustand bleibt. Also das ist eine ja, geografisch bedingte Tradition des Zusammenhaltens, des Suchens nach Lösungen und Kompromissen, die den Niederländern bis heute wirklich in den Genen sitzt. Und dadurch ist eigentlich auch das Kollektiv ist stärker ausgeprägt. Auch die niederländische Gesellschaft ist viel individualistischer geworden. Aber das Kollektiv ist nach wie vor stärker ausgeprägt als in Frankreich oder bei uns in Deutschland.
Also eine kollektive Existenzangst, würdest du so weit gehen?
Ich glaube, die Niederländer sind kein ängstliches Volk. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Da habe ich immer wieder festgestellt, wir Deutschen sind extrem, verglichen mit Niederländern, extrem risikomeidend. Wir gehen immer auf Nummer sicher, während die Niederländer doch eine gewisse Unbefangenheit und Sorglosigkeit haben nach dem Motto, kommt gut, wird schon gut gehen. Also eine ängstliche Nation ist es nicht. Die hat einfach damit gelernt, mit dem Wasser zu leben und pragmatische und gute Lösungen zu finden, um da doch ein gutes Leben zu führen in diesem Delta-Gebiet.
Gute Lösungen ist ein gutes Stichwort. Du hast dir bei einer Recherche in der Nähe von Rotterdam zeigen lassen, wie der Hochwasserschutz funktioniert, von einem Wasserbauingenieur. Und da zeigt sich auch ein bisschen, was du eben beschrieben hast. Diese Verbundenheit, aber auch ein bisschen Stolz.
Rund 1026 Kilometer rheinabwärts bei Hoek van Holland. Nieuwe Waterweg heißt das letzte kanalisierte Stück des Rheins, bevor er in die Nordsee mündet. Der fast 400 Meter breite Kanal ist die Lebensader des Rotterdamer Hafens. Er wird jedes Jahr von 80.000 Schiffen befahren. Kurz vor der Hafeneinfahrt werden sie von zwei gigantischen Stahlrohrkonstruktionen begrüßt, die rechts und links am Ufer liegen und aussehen wie zwei umgekippte Eiffeltürme. Das ist die Maaslandkehring. Bei seiner Einweihung 1997 wurde dieses bewegliche Sturmflutwehr als Wunder der Technik gefeiert. Zu Recht findet Wasserbauingenieur Joop Weijers, der an diesem Morgen die Wartungsarbeiten inspiziert. Das Prinzip sei ebenso einfach wie genial.
Da steht Wasser tegenaan, das drückt.
Bei drohendem Hochwasser können die beiden Stahlkonstruktionen mit Hilfe von Kugelgelenken auf das Wasser hinausgetrieben werden und den Nieuwe Waterweg abriegeln.
Die Maaslandkehring ist krönender Schlussstein der Deltawerke, jener Kette aus Dämmen, Deichen und Wehren, mit der die Niederländer nach der Flutkatastrophe 1953 die Küste von Zeeland bis Südholland abgeriegelt haben. Als Ingenieur der staatlichen Wasserbaubehörde Rijkswaterstaat war Joop Weijers von Anfang an mit dabei. Schon beim ersten Bauwerk vor fast 30 Jahren, dem Pfeilerdamm in der Oosterschelde, hat er sich frisch von der Uni um die Hydraulik gekümmert. Es liegt mir einfach im Blut, sagt der drahtige Niederländer mit dem dunkelblonden Stoppelbart.
Ja, mein Vater war Techniker.
Mein Vater war Ingenieur, mein Bruder, meine Frau ist es ebenfalls. Und auch drei unserer vier Söhne sind Techniker geworden. Fast die ganze Familie ist infiziert.
Hele gekke Familie.
Für Weijers stand schon als Grundschüler fest. Er wollte mithelfen, sein Land vor dem Wasser zu schützen. Im Erdkundeunterricht stand nach der Katastrophe 1953 die Kunst der Wasserbauingenieure zentral. Moderne Helden waren das, zu denen die Kinder bewundernd aufschauten. Daran hat sich nichts geändert. Sobald ein Bauwerk eingeweiht wird, kommen auch die Kinder aller beteiligter Ingenieure, um Papas Damm oder Deich zu bewundern.
Ist das allemal dann der Damm von Papa?
Weijers macht bei Autofahrten immer Umwege, um die Spuren, die er in der Landschaft hinterlassen hat, aufzusuchen. Sehr zum Leidwesen seiner Frau.
Wo fährst du denn jetzt schon wieder hin? Schimpft die dann immer. Aber ich will einfach sehen, wie es meinem Damm oder meinem Deich geht.
Längst ist das Wissen der niederländischen Wasserbauingenieure auch im Ausland gefragt. Egal ob Afrika, Amerika oder Asien, der 57-Jährige hat bereits Kollegen in aller Welt beraten. Er war auch im Osten Deutschlands und in den nächsten Monaten wird er erneut nach New Orleans abreisen. Eine Delegation der amerikanischen Stadt, die im Herbst 2005 überschwemmt wurde, hat sich bereits mehrmals in den Niederlanden umgesehen und dabei auch die Maaslandkehring besucht.
Sie tappen unsere Kenntnis ab. So heißt das dann.
Sie zapfen unser Wissen ab, schmunzelt Weijers. Aber, so betont er, wir helfen gerne.
Der Wasserbauingenieur hilft also gerne weltweit. Und in den Niederlanden haben Wasserbauingenieure ja auch gut zu tun. Es geht aber nicht nur um das Wasser von der Küste. Es geht auch um den Klimawandel und Extremwetterereignisse, die für häufigeres Hochwasser der Flüsse auch in den Niederlanden sorgen. Trotzdem sind die Niederlande bei der großen Flutkatastrophe im Sommer 2021 sehr viel glimpflicher davon gekommen als das Ahrtal in Deutschland. Gibt es dafür eine Erklärung?
Da gibt es eine ganz konkrete Erklärung. Die Niederländer haben schon in den 90er Jahren erkannt, dass sie sich auch von der Flut von hinten, wie sie genannt wird, schützen müssen. Und zwar war das zwischen Nijmegen und Arnheim in diesem Flussgebiet. Da kam es 1993 und 95 schon zu beinahe Katastrophen. Und 95 war es so schlimm, also da stieg der Pegel des Rheins so hoch, dass ein Gebiet, wo 250.000 Menschen wohnten, evakuiert werden musste. Und damals schon haben die Niederländer sich gesagt, also so kann es nicht weitergehen. Damals war es weniger der Klimawandel, wohlgemerkt. Es war ganz einfach die Erkenntnis, wir haben aus unseren Flüssen Autobahnen gemacht, wo das Wasser mit wahnsinniger Geschwindigkeit ins Meer schießt. Und so kann es nicht weitergehen. Und dann haben sie ein besonderes Programm entwickelt. Und das heißt, mehr Räumte vor der Rivier, also mehr Raum den Flüssen. Und schon damals hat man damit angefangen, die Flussauen zu rekonstruieren, Flussnebenarme anzulegen, wie Bypass-Operationen eigentlich. Und auch Notauffangbecken, also alles, damit das überschüssige Wasser irgendwo aufgefangen werden kann. Es gibt auch sogenannte Katastrophenpolder, die im Notfall geflutet werden können. Und dieses Programm wurde ja rund 2010 abgeschlossen bereits. Und das hat eben dazu geführt, dass die weitaus besser gewappnet sind gegen Hochwasser von den Flüssen als Belgien zum Beispiel oder auch Deutschland. Also das sagen viele Wasserbauingenieure auch, dieses Programm preisen sie immer an, das sollte man wirklich exportieren.
Das heißt, als damals im Ahrtal die Flüsse stiegen, haben die Niederlande wahrscheinlich...
Das Wasser hatte mehr Raum, irgendwo hinzugehen. Und auch weiter flussabwärts dann, die Gebiete waren kaum betroffen. Und im Katastrophengebiet selbst kam es zwar zu Sachschaden auch, aber das war es dann auch schon.
Du sagst, es hat ein Umdenken stattgefunden, aber wie genau ist das Umdenken? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also das war eigentlich ganz radikal, weil bisher war es ja immer gegen das Wasser kämpfen und das neue Motto lautete mit diesem Flut von hinten, mit dem Wasser leben. Also nicht mehr das Wasser vom Leibe halten, sondern Wasser zulassen. Auch zulassen, und das war für die Niederländer ein großer Schritt. Es war immer der Erzfeind, den musste man sich vom Leibe halten. Und auf einmal sollte diesem Erzfeind wieder mehr Raum gegeben werden, damit er sich breit machen kann, damit er Gebiete überfluten darf. Also da musste in ganz vielen Köpfen und vor allem betroffene Bauern, denen ist es ganz, ganz schwer gefallen. Es gibt da ein Beispiel in einem Polder, da wohnen die Bauern jetzt auf Terpen. Viele Bauern mussten auch weg, aber die, die bleiben durften oder konnten, die wohnen auf Terpen, die sind 7 Meter hoch. Und wenn dann die Flüsse zu viel Wasser haben, dann wird dieses Gebiet geflutet und dann werden die Bauernhöfe zu kleinen Inseln. Aber auf diese Art und Weise werden Zehntausende von Menschen, die weiter flussabwärts in Rotterdam wohnen, vor dem Hochwasser geschützt, weil es schon vorher sich breit machen kann. Und keine Gefahr mehr ist auf diese Art und Weise. Also Leven met Water ist die neue Devise. Und das hat ein radikales Umdenken erfordert, aber es ist heute ganz normal.
Heute ganz normal. Damals aber, als das durchgezogen wurde, zu sagen, wir müssen lernen, mit dem Wasser zu leben. Wir müssen dem Wasser mehr Raum geben. Das heißt ja aber auch weniger Raum für die Menschen in einem ohnehin schon sehr dicht besiedelten Land. Hat es da nicht doch Proteste und Widerstand gegeben?
Es gab sicher bei den Bauern zum Beispiel damals in dem einen Polder gab es natürlich Widerstand und dann wurden ganz viele Informationsabende, um eben die Menschen doch so weit zu bringen, dass sie es eingesehen haben, dass es anders nicht mehr geht. Weil mit Deichen allein ist es eben nicht getan. Du kannst zwar riesengroße Deiche bauen, aber wenn die dann brechen, ist die Katastrophe ja umso größer. Also so geht's, so alleine geht's nicht weiter. Aber was auch ganz wichtig war, die Niederländer sind ja eben doch sehr pragmatisch und auch sehr originell. Und die haben erkannt, wie man 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Die haben gesagt, okay, wir verlieren jetzt Grund und Boden, weil wir dem Wasser zurückgeben müssen. Aber man kann ja auch auf dem Wasser bauen. Und so kam auch diese neue Entwicklung. Aquawohnen ist seitdem echt der Clou, dass Architekten sich ganz darauf spezialisiert haben, auf Waterarchitektur, also Bauen auf dem Wasser, treibende Stadtviertel. In Amsterdam wird gerade das 2. derzeit realisiert. Aber das ist wirklich ein neuer Berufszweig, kann man sagen. Aquawohnen auf dem Wasser.
Ich fand in dem Zusammenhang einen Klimaforscher bemerkenswert, den du 2006 interviewt hast, Pavel Kabat, gebürtiger Tscheche und Professor an der Universität Wageningen. Und er hatte zwar auf der einen Seite für die Niederländer wirklich trübe Aussichten, was durch den Klimawandel auf die Menschen zukommt, aber er hat auch zusammen mit Architekten und Politikern kreative Lösungen entwickelt. Und da hören wir mal rein.
Wissenschaftlicher Beweis ist al gelegen, dass Klimaveränderung sowieso an der Gang ist.
Dass sich ein Klimawandel vollzieht, steht inzwischen zweifelsfrei fest. Die Niederländer müssen in den nächsten 100 Jahren mit einer Meeresspiegelsteigerung von bis zu 1,10 Meter rechnen. Nicht ausgeschlossen allerdings ist, dass die Polkappen schneller als erwartet schmelzen. Das hätte eine Steigung von bis zu 6 Metern zur Folge.
Von den Niederlanden würde dann so gut wie nichts übrig bleiben. Mehr als die Hälfte des Landes liegt schon jetzt unter Normalnull, stellenweise bis zu 6 Meter tief.
Das ist die Karte von Nederland, das ist selten. Wir sind hier in Nordsee, wir sind hier in Utrecht.
Schon bei einer Steigung von 1 Meter, erklärt Kabat anhand einer Karte, würden ohne zusätzliche Maßnahmen große Teile des Landes unter Wasser verschwinden. Käme noch 1 Meter hinzu, wäre Utrecht plötzlich eine Hafenstadt.
Dann habe ich Utrecht am See, bei extra Metern.
Eine weitere Folge des Klimawandels sind extrem trockene Sommer und nasse Winter. Kabat erinnert an die unerwarteten Probleme, die der Rekordsommer 2003 mit sich brachte. Zu wenig Kühl- und Trinkwasser, ausgetrocknete und damit brüchige Deiche, salziges Flusswasser. Schon in 50 Jahren, prophezeit er, könnte so unser Durchschnittssommer aussehen. Aufhalten lässt sich der Klimawandel nicht mehr. Der Meeresspiegel steigt in den nächsten 1000 Jahren auch dann noch, wenn es uns gelingen würde, keine Treibhausgase mehr zu produzieren.
Mit Deichen allein ist es allerdings nicht mehr getan. Wir müssen radikal umdenken. Wir dürfen das Wasser nicht länger als Gefahr sehen, sondern als Chance, als Herausforderung. Wir müssen lernen, mit dem Wasser zu leben.
Mit sichtlichem Stolz präsentiert der Professor auf seinem Computerbildschirm den Prototyp eines treibenden Treibhauses. Er wurde speziell für die Gärtner im Westland bei Delft entwickelt, denen das Hochwasser in den letzten Jahren immer wieder die Ernte ruiniert. Der gesamte Sektor müsse sich innerhalb von 15 Jahren entscheiden. Entweder auf schwimmende Treibhäuser umziehen oder das Gebiet verlassen. Besiedelte Gebiete entlang der Flüsse und der Küste müssen geräumt werden, damit eine Pufferzone entsteht, in der das Hochwasser freies Spiel hat. Diese Gebiete dürfen dann nur noch rekreativ genutzt werden, etwa für Campingplätze, die sich bei Gefahr leicht evakuieren lassen. Es gibt bereits konkrete Pläne zur Schaffung dieser Pufferzone, Orte wie Sreveningen oder Breskens landeinwärts zu versetzen. Eine Alternative wäre das Leben auf dem Wasser.
Wir gehen davon aus, dass die Niederlande in 50 oder 100 Jahren zu einer großen Delta-Metropole geworden sind, die auf dem Wasser treibt. Hydrometropole nennen wir das.
Auch diese Zukunftsvision ist für Kabat auf dem Computerbildschirm längst Wirklichkeit geworden.
So soll Nederland können auskommen sehen. Heel viel water.
Sehen Sie, so könnte das aussehen. Viel, viel Wasser und überall treibende Wohnungen und Treibhäuser. Viele Teile des Landes sind nur noch per Boot erreichbar. Statt Garten hat jeder eine Terrasse direkt am Wasser mit einer Anlegestelle für sein Boot. Sieht doch nicht schlecht aus, oder?
Ist doch nicht schlecht, oder? Solche Perspektive dann.
Es ist ja schon eine ganze Weile her, dass du Pavel Kabat interviewt hast und vieles von dem, was er 2006 prophezeit hat, ist ja auch eingetreten. Aber wenn wir uns jetzt das Wohnen auf dem Wasser nochmal angucken, was hat sich da in der Zwischenzeit alles getan?
Da sind in der Zwischenzeit wirklich ganze treibende Stadtviertel entstanden. In Amsterdam 2012, das war das erste, das war das Steyra Eiland. Da liegen also die Häuser wie Schiffe rechts und links von einem Steg, deshalb Steyra Eiland, Steginsel. Und sind aber eigentlich keine Schiffe, weil sie wackeln nicht so viel, wenn es Wasser, wenn es Wellen gibt und Sturm. Du musst allerdings schon aufpassen, dass du sie richtig einrichtest, also kein schweres Bücherregal in die eine Ecke. Da musst du gucken, dass du ein Klavier in die andere, dass du keine Schieflage hast. Aber ansonsten ist es wirklich sehr viel Luxus und sehr viel Platz. Die sind dreistöckig, also unten kannst du dann ab im Kinn rausgucken, in Wasserhöhe bist du dann beim Schlafzimmer oder beim Bad. Dann hast du eine Wohnetage und ganz oben hast du Dachterrasse. Das sieht schon ganz toll aus. Du kannst im Winter, wenn es gut ist, leider nicht mehr so oft Schlittschuh laufen, wenn es dann friert um drumherum. Und im Sommer kannst du also direkt vom Fenster ins Wasser springen. Ne? Das machen die da auch. Also das ist richtig, das sieht richtig toll aus.
Das hört sich danach an, als ob du schon in der einen oder anderen treibenden Siedlung gewesen bist und erfahren hast, wie es ist, dort zu leben.
Ja, doch. Und ganz tolle. Also viele Architekten haben sich voll darauf konzentriert. Und ich war auch an Bord von einem Schiff. Das war wohlgemerkt ein reicher Mann. Der hat sich im Naturschutzgebiet, der durfte das dann irgendwie, wirklich eine Riesenvilla aufs Wasser bauen lassen. Und die entstehen zurzeit überall, dass Leute sich Villen-Water-Villas, heißt es, dann bauen lassen. Und der Clou daran ist, das ist ein unsinkbares Fundament, was eine Betonwanne im Prinzip immer, die mit Styropor gefüllt wird. Und die wird festgemacht mit Ringen an Pfählen. Und da kann die sich je nachdem hoch und runter bewegen, je nachdem, ob Flut oder Ebbe ist, wenn es steigt oder wenn Flut kommt. Und du musst halt nur gucken, dass die Schläuche für Abwasser und Strom, dass es lang genug ist und dass die genug Spielraum haben. Und da wird jetzt in letzter Zeit so viel gebaut. Das neue Weltklimazentrum in Rotterdam ist das größte schwimmende Bürogebäude der Welt. Das ist dasselbe Prinzip. In Rotterdam gibt es auch einen schwimmenden Bauernhof nach demselben Prinzip. Und überall entstehen eben ganze Viertel. Und die Architekten haben da wirklich tolle Visionen. Die sagen dann, die Stadt der Zukunft, die besteht aus Teilen, die wie Eisschollen hin und her geschoben werden können, je nach dem, wo man ein Stadtviertel haben will.
Wenn du sagst all überall, heißt das überall im Land oder speziell an der Küste?
Nicht speziell an der Küste, auch auf den Flüssen. Also überall, wo Wasser ist oder wo Polder geflutet werden und neue Wasserflächen entstehen, die kann man dann bebauen.
Wir haben jetzt über Architekten geredet, die sich auf schwimmende Wohnungen spezialisiert haben. Wir haben einen Wasserbauingenieur kennengelernt. Ich habe aber in der Vorbereitung und beim Stöbern in unseren Sendungsarchiven noch einen Berufszweig entdeckt, der sich um die Folgen des Klimawandels kümmert, den Dachdoktor. Du hast 2021 in Rotterdam einen Dachdoktor getroffen. Er hieß Friso Klapwijk. Und lass uns mal reinhören, was er dir damals über die Dächer von Rotterdam erzählt hat.
Den Hauptaufgang hinauf, hoch zum alten Bahnhofsgebäude. Es soll stehen bleiben und für Veranstaltungen genutzt werden, erzählt Friso Klapwijk.
Ja, wir sind hier op het begin van de Hofbogen, het oude Station Hofplein.
Hier fängt der Hofbogen an. Vor 10 Jahren noch fuhren hier Züge zum Strand nach Scheveningen, diesem Hagerbardeort. Sie hielten dort vor dem Kurhaus und kamen dann wieder hierher zurück.
Het eindigde hier. Ja, het loopt echt dwars door de oude wijken.
Das Viadukt zieht sich wie eine 6 Meter hohe Barriere durch die Stadt. Als Dachlandschaft soll es die Menschen rechts und links davon wieder verbinden. Es wird hier einen Obstgarten geben, wo jeder pflücken kann. Für Kinder legen wir einen Gemüsegarten an. Die Anwohner sollen auch Unkraut jäten und mithelfen, den 2 Kilometer langen Park instand zu halten. Es soll wirklich ihr Dachpark werden.
Betroffen sein bei Beheer, auf die Manier, dass es echt ein Park für die Buurt ist.
Das Anlegen von Parks und Gärten auf Flachdächern ist Frisos Spezialität. Der 42-jährige Ingenieur ist Direktor der Dachdoktors, der Dachdoktoren.
Früher wollte ich Bauer werden. Mein Vater hat keine Boerderei, dann hört es auf.
Ich wollte eigentlich Bauer werden, aber mein Vater hatte keinen Hof. Das wurde nichts. Ich studierte dann Brücken- und Straßenbau und untersuchte für ein Ingenieurbüro, wie Rotterdam grüner werden kann. Da entdeckte ich die Dachgärten und damit meine Berufung. Denn so ließen sich Technik und Natur verbinden.
Es geht über Technik und es geht über Natur.
Kurz darauf sah ich in der Zeitung ein Foto von zwei Architekten in weißen Kitteln mit der Aufschrift Dachdoktor. Sie hatten ein Aktionskomitee gegründet, um ihre Mitbürger dazu zu bringen, aus ihrem Flachdach einen Garten zu machen. Die schwarzgedeckten Bitumendächer glichen aus ihrer Sicht den schwarzen Lungen von Rauchern. Deshalb die Verkleidung als Ärzte. Als ich das Foto sah, habe ich sofort mit ihnen Kontakt aufgenommen und gesagt, lasst uns ein Unternehmen mit diesem Namen gründen und unsere Städte mit jedem Projekt ein bisschen grüner machen.
Elk Projekt, was je doet, de stad een beetje groener maakt.
Dachgärten auf Neubauten waren vor 10 Jahren schon ziemlich normal, im Gegensatz zu Dachgärten auf bereits existierenden Gebäuden. Dabei hat gerade Rotterdam ungewöhnlich viele Flachdächer zu bieten. Nachdem deutsche Bombardements das historische Zentrum 1940 ausradiert hatten, wurde die Hafenstadt als moderne Metropole wieder aufgebaut. Dadurch stehen insgesamt fast 15 Millionen Quadratmeter an Flachdachfläche zur Verfügung. Bis vor kurzem aber habe niemand etwas damit angefangen. Inzwischen fördert die Stadt den Bau von Dachgärten mit 500.000 Euro pro Jahr. 2.500 Dächer wurden bereits begrünt, darunter der Dachacker, ein Bauernhof oben auf einem Hochhaus samt Restaurant. Dort kann das angebaute Gemüse direkt vor Ort verzehrt werden, erklärt Friso und deutet auf einen hohen Betonklotz weiter südlich.
Ja, da standen wir net auf der Dachacker.
Auch das neue spektakuläre Depot des Städtischen Museums Beumanns von Böningen, das die Stararchitekten Emfe Erdefe wie einen riesigen, rundum verspiegelten Blumentopf gestaltet haben, ist von einem Park gekrönt. Dort wurde sogar ein kleiner Wald angepflanzt.
Als je op je dak wil iets wil gaan doen, dann ist Rotterdam.
Wer in Rotterdam etwas mit seinem Dach machen will, hat es relativ leicht. Die Kommune ist progressiv und stellt sich nicht so schnell quer. Da ist mehr möglich als etwa in Amsterdam oder Utrecht.
Neben dem Hofbohrenpark plant die Stadt 6 weitere Grünanlagen. 100.000 Bürger sollen bei Hitzewellen innerhalb von 10 Gehminuten einen kühlen Ort aufsuchen können. Mit den neuen Grünanlagen will die Stadt die Kanalisation entlasten und die Durchschnittstemperatur im Sommer, so jedenfalls die Hoffnung, um bis zu 7 Grad senken. Rotterdam, Schwammstadt.
Ja, es sind ein paar Dinge. Diese Stadt, die, als es regnet, das Rioolstelsel kann es helemaal nicht an.
Es geht nicht nur um Regenwasser und Kühlung. Dachgärten machen eine Stadt auch schöner. Schau dich doch nur um. Der Anblick eines Dachgartens auf den Gebäuden um uns herum ist doch viel schöner als all diese schwarzen Lungen, diese asphaltierten Bitumendächer. Ich finde, wir haben alle ein Recht auf eine grünere Stadt.
Friso hat inzwischen 30 Mitarbeiter. Die Aufträge kommen aus dem ganzen Land. Neben Privatpersonen melden sich Gastwirte oder Unternehmer, die für ihre Angestellten eine grüne Oase schaffen wollen. Unten auf der Straße ist dafür meist kein Platz.
Neulich habe ich einer Journalistin Fotos von einem Projekt geschickt. Sie schrieb mir zurück, du wolltest doch Fotos von einem Dachgarten schicken.
Je zou toch foto's sturen van een daktuin? Ik zeg, ja, dat is een daktuin.
Ja, antwortete ich. Das ist ein Dachgarten. Das ist das schönste Kompliment, das wir bekommen können.
Das ist das mooiste Kompliment, was wir können kriegen.
Das war die Lage 2021 in Rotterdam. Warst du in den heißen Sommermonaten zuletzt mal in der Stadt? Wie war das? Ist das erträglicher geworden, sich dort aufzuhalten? Haben die Dachgärten was bewirkt?
Das konnte ich jetzt so noch nicht feststellen. Aber was ich gemerkt habe, dass die wirklich jetzt dabei sind, gut ein Dutzend neuer Parks unten anzulegen. Und ein Park, der ist übrigens schwimmend, der wird dann auf der Maas gebaut, das ist auch ein treibender Stadtpark. Also da passiert wahnsinnig viel. Rotterdam ist sich seiner besonderen Position durchaus bewusst und macht ganz, ganz viel, hat auch einen Bürgermeister, der wirklich sehr kreativ ist und mitspielt. Man darf eben nicht vergessen, Rotterdam ist deshalb so besonders, weil es die Folgen des Klimawandels mehr als alle anderen Städte zu spüren kriegt. Hier in dieser Delta-Region münden gleich drei Flüsse in die Nordsee. Das sind Rhein, Maas und Schelde. Das Rotterdamer Stadtgebiet liegt zu 85% unter Meeresspiegelniveau. Und hier ist auch der allertiefste Punkt, also fast die 7 Meter, die ich schon genannt habe, die sind bei Rotterdam. Und gleichzeitig senkt sich das Land auch noch weiter ab. Der Meeresspiegel steigt und der Unterschied zwischen den beiden wird immer größer. Und am größten ist er jetzt schon in Rotterdam. Also die müssen sowieso in die Gänge kommen. Die können sich überhaupt nicht erlauben, die Hände in den Schoß zu legen.
Die Hände in den Schoß zu legen, wenn ich durch die Straßen von Rotterdam gehe, wo kann ich denn besonders gut erkennen, dass sich die Stadt auf diese klimatischen Herausforderungen eingestellt hat?
Auf den Klimawandel eingestellt, eben indem immer mehr Stadtparks jetzt im Straßenbild erscheinen. Bei den Neubauvierteln wird das alles neu angelegt. Ich habe mir gerade neulich eins angeguckt, das heißt Little See. Das ist angelegt wie ein New Yorker Stadtviertel mit wahnsinnig viel Backstein und dichter Bauweise. Aber auch unglaublich viel Begrünung. Oben an der Seite, an den Wänden, unten. Das Regenwasser wird aufgefangen, das es später, wenn man es braucht, wieder benutzen kann. Auch für die Pflanzen zur Bewässerung. Also da läuft, sobald was Neues gebaut wird, werden alle Klimaaspekte wirklich einbezogen.
Rotterdam hat ja auch einen Wassergesandten, einen Wasserambassadeur. Was ist seine Aufgabe?
Also der hatte den Sitz in Rotterdam, so kann man es sagen, weil da das neue Weltklimazentrum ist. Aber dieser Botschafter ist der nationale Botschafter des gesamten Landes. Und der ist jetzt gerade ersetzt worden durch eine Frau, die habe ich noch nicht kennengelernt. Aber der Henk Ofing, das war davor, beinahe 10 Jahre lang. Und der reist eben durch die ganze Welt, weil man darf nicht vergessen, Rotterdam ist nicht die einzige Delta-Stadt. Es gibt, New York ist eine Delta-Stadt, New Orleans ist eine Delta-Stadt, in China gibt es jede Menge. Da, wo ganz viele Menschen leben, die kriegen die größten Probleme durch den Klimawandel. Und deshalb ist das Know-how der Niederländer auch ein Exportartikel geworden. Und der Wasserbotschafter reist durchs ganze Land, um dieses Know-how anderen Nationen deutlich zu machen, zu verkaufen. Das ist natürlich ein Exportschlager, hat auch sehr viel mit Geld zu tun, weil niederländische Firmen dann in New York zum Beispiel, haben sie auch Hochwasserschutz angelegt. In New Orleans waren sie im Geschäft. Aber es geht ja auch um Eigeninteresse, nicht nur finanziell, sondern die Niederländer haben eben auch erkannt, dass sie aufgrund des Klimawandels nicht mehr alleine dafür sorgen können, dass sie trockene Füße haben. Die anderen Nationen müssen mitziehen und auch dafür sorgen, dass der Meeresspiegel weniger schnell steigt. Und deshalb auch diese Kraftanstrengung zu versuchen, andere an Bord zu holen, dass sie mitmachen.
Welchen Stellenwert hat denn der Hochwasserschutz in der niederländischen Politik? Wir haben jetzt viel über Experten, Ingenieure, Gesandte gesprochen, aber wie sieht das in der Politik, in der niederländischen Politik aus?
Also bislang war es ganz, 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 ganz wichtig. Das ist 1 Milliarde, die jedes Jahr zur Verfügung gestellt wird. Und Hochwasserschutz, ja, salopp gesagt kannst du sagen, das ist eine heilige Kuh. Da hat sich wirklich niemand dran gewagt. Die Niederländer sind ja in ihrer Existenz bedroht, wenn sie sich nicht vor dem Wasser schützen. Also diese Erkenntnis war bislang ganz stark und niemand hat auch dieses Budget versucht, für andere Sachen auszugeben. Kein einziger Politiker, keine einzige Partei bislang. Also hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Aber die Frage ist natürlich, bleibt das so? Also man muss schon dafür sorgen, dass den Leuten klar wird, wir können die Politik in dieser Hinsicht überhaupt nicht ändern, erst recht nicht in Zeiten des Klimawandels. Das ist ein Problem, was ganz, ganz, ganz dringlich ist.
Und wie präsent sind die Gefahren des Wassers, also diese möglichen Naturkatastrophen in der Bevölkerung? Ist da wirklich jeder und jede auch auf den Notfall vorbereitet? Gibt es da spezielle Trainings, Vorsorgemaßnahmen, Infoveranstaltungen?
Die gibt's in jedem Fall und auf der Webseite von dem Rijkswaterstaat, also der Nationalen Wasserbehörde, da kannst du auch wirklich nachlesen, was du machen sollst. Ich weiß noch ganz genau, ich hatte da mit einem Wasserbauingenieur gesprochen und der hat gesagt, haben Sie schon mal geguckt? Und ich dachte, hoppla, ich habe noch nie geguckt. Dann hat er gesagt, ja, Sie müssen schon darauf vorbereitet sein, dass da was kommen könnte, eine Katastrophe oder eine Überschwemmung oder Überströmung. Und dann habe ich mal geguckt und da steht dann ganz genau Essen und Trinken, lang haltbares Essen irgendwo auf Vorrat haben, Wasserflaschen, dann, weil die Heizung ja dann auch kaputt ist, Decken und Handtücher und warme Kleidung und weil der Hausarzt nicht mehr erreichbar ist, dass du genug Medikamente dir sicherst irgendwo und dass du auch die Familie, die Freunde vorher eigentlich jetzt schon informieren solltest, was du in einem solchen Falle machst, weil die kannst du ja über Handy nicht mehr anrufen, weil es auch keinen Strom mehr gibt. Also da, das ist schon immer da, nur ich habe es ja an mir selber gemerkt, die meisten Niederländer irgendwie, die lehnen sich schon zurück und vertrauen der Kunst ihrer Wasserbauingenieure. Und wer gläubig ist, verklaut, so ist es ein Sprichwort, wer gläubig ist, der glaubt, dass Gott es richten wird und die Kunst der Wasserbauingenieure. Das war so ein geflügeltes Wort. Und da sagen viele, wir müssen aufpassen, dass es weiterhin ein Wasserbewusstsein gibt, dass die Leute sich im Klaren sind, da kann nach wie vor was passieren und wir können uns nie zurücklehnen und uns sicher fühlen.
Du hattest am Anfang der Sendung auch gesagt, Angst oder Existenzangst ist keine Kategorie für die Niederländer.
Nein, da sind, glaube ich, salopp gesagt, sind sie auch ein Volk, was viel zu optimistisch ist und positiv denkt. Und die sehen das Wasser, haben sie seit Jahrtausenden das Wasser als Herausforderung gesehen. Auch als Bedrohung, aber vor allem als Herausforderung. Es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort, Gott schuf die Welt und die Niederländer schufen die Niederlande. Also da klingt wieder dieser Stolz mit, dass wir haben es geschafft, in diesem Teil der Welt ein lebenswertes Stückchen Land, eine Nation zu schaffen, wo man gut leben kann. Und der Stolz ist ganz, ganz groß. Aber die Wasseringenieure, die warnen dann doch regelmäßig, was wir brauchen, ist ein Wasserbewusstsein. Und zwar eben auch schon so, dass die OECD schon 2014 gesagt hat, dass die Wasserpolitik der Niederlande wirklich weltweit führend sei und ganz toll. Das war ein Kompliment für die Wasserbaumeister, aber gleichzeitig auch ein Risiko hat, denn auch schon die OECD hat vor 10 Jahren gewarnt, die Niederländer dürfen sich nicht zu sicher hinter ihren Deichen fühlen und die Folgen des Klimawandels eben nicht mehr ernst genug nehmen. Es gäbe da einen, wie nennt man das, Awareness Gap, eine Lücke, habe sich aufgetan im Bewusstsein mit dem Wasser.
Kerstin, du hast uns in den Gesichtern Europas 2021 noch ein weiteres Gesicht Rotterdams vorgestellt. Jemanden, der sich um das Wasserbewusstsein der Niederländer gekümmert hat, aber auf eine sehr künstlerische Art, den Designer Dan Rosegaarde. Der hat eine Aktion gestartet, die hieß Wasserlicht.
Gute Aufmerksamkeit, ja.
11 Uhr abends im Rotterdamer Museumspark. Endlich, es ist dunkel genug. Es kann losgehen.
4, 3, 2, 1.
Auf einmal quillt blaues Licht zwischen Gebäuden und Bäumen hervor, hüllt Brücken und Menschen ein, schwappt über den Rand der Kunsthalle, tänzelt auf Dächern, umschließt auch die höchsten Baumwipfel. Magisch ist es, bezaubernd, dieses blaue Licht. Aber auch ein bisschen unheimlich. Gut 4 Meter über den Köpfen der Menschen fließt es in sanften Wellen zusammen.
Ja, es ist echt prachtig. Ja, es ist doch unweis indrückweckend.
Prachtvoll, sehr beeindruckend, findet diese junge Frau. Den beiden Männern neben ihr fehlen die Worte.
Ich bin still von.
Ich möchte dazu jetzt gar nichts sagen, weil ich so fasziniert bin. Und ich stelle mir vor, wie es ist, tatsächlich unter Wasser zu sein jetzt.
Wie tief wir hier unten wohl stehen, fragt sich diese Frau.
Kijk eens, hoe diep zijn we nu onder de waterspiegel. Ja.
Was mir fehlt, sind die Fische. Wobei ich das Gefühl habe, dass jeden Moment hier ein Rochen vorbeikommt.
Ja, fantastisch, ja, ne? Prachtig. Alsof je onder een dekentje van water ligt. Echt zit.
Fantastisch, sagt eine Studentin. Als ob wir in eine Decke aus Wasser gehüllt worden sind. Aber auch beängstigend, als ob wir ertrinken.
Echt, we verdrinken.
Ja, ja. Nou. Tenzij je goede zeemeermin vliegt.
Aber nein doch, meint die Frau neben ihr. Wir sind doch alle Meerjungfrauen. Uns kann nichts geschehen.
Ja doch, optimistisch blijven.
Waterlicht heißt diese virtuelle blaue Flut. Wasserlicht. Ein Projekt des Rotterdamer Designers Dan Rosegaarde. Er hat sein Atelier an der Vierhavenstraat im Süden, einen Steinwurf von den Urbanisten entfernt. Dream Factory nennt er es, Traumfabrik. Und sich selbst bezeichnet er als Poesiedesigner.
Mit überraschenden, geradezu magischen Projekten versucht der Rotterdamer, die Welt nachhaltiger zu machen und die Menschen zum Umdenken zu bringen.
Ja, ich denke, die Taak von Ontwerpen ist, um die Welt ja, slimmer, besser, mooier.
Die Aufgabe eines Designers besteht darin, die Welt schlauer, besser und schöner zu machen. Es hat immer mit Transformation zu tun.
Daan Roosegaarde hat die selbstleuchtende Autobahn erfunden mit Glowing Lines, selbstleuchtenden Fahrstreifen. Eine Farbe, die sich tagsüber mit Sonnenenergie auflädt und dann im Dunkeln bis zu 8 Stunden leuchten kann. Auch den Van Gogh-Fahrradweg hat er gestaltet. Er leuchtet nachts auf in den Farben der Sternennacht. Für Großstädte wie Rotterdam oder Peking hat Roosegaarde einen Smog-Staubsauger entwickelt. Er wird bereits eingesetzt und sammelt den Smog ein, also den Kohlenstoff. Daraus entstehen dann Diamanten.
And some say it's a bit scary, huh? Oh, here. Yeah.
Mit dem Waterlichtprojekt will der Designer Waterbewusstsein schaffen, Wasserbewusstsein.
Ich finde es sehr besonder, wie wir eigentlich fechten mit dem Wasser, aber auch wieder leben mit dem Wasser.
Wie wir Niederländer gegen das Wasser kämpfen und mit ihm leben, das ist etwas ganz Besonderes. Wir setzen unsere Kreativität und unsere Technik ein, um uns in diesem Teil der Welt ein Zuhause zu schaffen. Wegen des Klimawandels bekommen wir es zuweilen zwar mit der Angst zu tun, aber nur ein bisschen. Eigentlich fühlen wir uns nach wie vor sicher und vertrauen darauf, dass andere uns schützen. Deshalb war es mir wichtig, eine Art kollektive Erfahrung zu schaffen.
Dus ik denk dat heel belangrijk is om een soort collectieve ervaring te creëren.
Einen magischen Moment, den Tausende von Menschen teilen. Ein Moment, der uns bewusst macht, wie verletzbar wir sind, damit wir anfangen, darüber nachzudenken, wie unsere Städte trotz Klimawandel lebenswert bleiben können.
Überall dort in der Welt, wo Wasser zur Bedrohung geworden ist, konnten Menschen diese kollektive Erfahrung bereits machen. Neben Rotterdam in Dubai und New York, Paris, London, im australischen Fremantle und in Toronto.
Ja, das ist das Mooie von diesen Projekten, die das Leben.
Dort hätten sich tatsächlich ein paar Frauen als Meerjungfrauen verkleidet.
Frauen aufgekleidet als Seemeermin auf Avond 3. Das ist nicht ein Problem, das ist ein Potenzial, das Wasser.
Wasser ist kein Problem, sondern eine Kraft. Wir kriegen das hin. Wir haben die Technik. Es mangelt uns auch nicht an Geld, bloß manchmal an Fantasie.
Oder an Technik, da ist ein Gebrek an Verbildung.
Prachtvoll, beeindruckend, faszinierend. Das waren Aussagen von den Menschen, die du damals getroffen hast, die das Waterlicht erlebt haben. Die haben sich auch ein bisschen verzaubern lassen von dieser künstlerischen Aktion. Ist das eine neue Herangehensweise, um mit den Menschen über das Wasser und über das Wasserbewusstsein, dieser Begriff fiel ja jetzt schon mehrmals, sich auseinanderzusetzen?
Ja, ich glaube ganz sicher, dass gerade der Beitrag von Designern oder von so Poesiedesignern wie Roosegaarde ganz, ganz wichtig ist, um dieses Waterbewusstsein zu schaffen, dass wir eben, wir, sage ich jetzt, Menschen, die in diesem Deltagebiet leben, an der Nordsee eben nicht vergessen, wie schrecklich das Wasser sein kann. Der alte Jan, den wir gehört haben in der ersten Reportage von der Flutkatastrophe 53, der hat auch zu mir gesagt, er konnte nie mehr, wenn es Sturm war, konnte er nie mehr an die Küste gehen. Manche Menschen gehen hin und gucken, weil sie es dann so toll finden. Die Wellen sind so hoch. Er sagt, er kann das nicht mehr. Und wenn das Wasser Böses will, dann lässt es sich durch nichts aufhalten. Also wenn Jan noch leben würde, würde er auch dafür sorgen, dass wir Waterbewusstsein behalten. Und das Problem ist natürlich dieses dritte Generation-Phänomen, wie es auch genannt wird, dass nach einschneidenden und traumatischen Ereignissen wie Kriegen oder Naturkatastrophen eben die Erinnerung daran in der dritten Generation zu verblassen beginnt. Und in diesem Falle die Erinnerung an die Flutkatastrophe von 53. Und da sind Menschen wie dieser Daan Roosegaarde, glaube ich, schon sehr wichtig, die uns auf diese spielerische, poetische Art und Weise deutlich machen, dass wir durchaus Respekt weiterhin behalten sollten vor dem Wasser und dem Klimawandel.
Das waren die Gesichter Europas mit dem 4. Teil unserer Serie Beruf Auslandsreporterin, in der Kerstin Schweighöfer über die Niederlande und das Leben mit dem Wasser, das Leben mit dem Klimawandel erzählt hat. Die Regie hat Babette Michel übernommen, Ton und Technik Christoph Maria Münch. Mein Name ist Katrin Michaelsen und ich sage danke fürs Zuhören.
Eine Deutschlandfunkproduktion 2024.